Good day.
I
reduce
have
your
so
time
much
now.
Better.
I'm going to need more.
Become recession proof.
Zielgruppe, es findet derzeit, und dies meint in einer globalen Pandemie, eine durchaus interessante politische Wahrnehmungsverschiebung statt. Während sich die versprengten Reste linker und linksradikaler Gesellschaftskritik weitgehend an die staatlichen Restriktionen halten, während sie versuchen, umsichtig, mithin nicht andere Menschen gefährdend zu agieren, gerieren sich die faschistischen Milieus rebellisch, unangepasst und der in diesen Fällen zaghaften staatlichen Repression trotzend. Überstehen kann den gesellschaftlichen Irrsinn nur, wer sich in diesen ungeheuren Zeiten einer materialistischen Kritik der Verhältnisse widmet. Nicht mit dem Anspruch der Formulierung unhinterfragbarer Weisheiten natürlich, sondern mit der Annäherung an die komplexen Strukturen der kapitalistischen Verwertungslogiken. Thomas Ebermann hat in diesem Herbst in München unter dem Titel »Normalität – eine trostlose Hoffnung« auf einer Freiluftveranstaltung zum Thema Covid-19 referiert. Wir präsentieren in den kommenden 60 Minuten Ausschnitte aus diesem Event, verbunden mit der Bitte um Verständnis für die teilweise doch begrenzte Audioqualität. Musikalisch begleitet wird das Ganze von den Bands The Pack, Idols, Unbite und Korike.
Meine erste These lautet, die Pandemie war nicht unvorhersehbar, aber unvorhergesehen. Ich will also mit einem ehrlichen Selbstporträt, von dem ich annehme, dass es auf viele von euch ebenfalls zutrifft, beginnen. Ich habe bis tief in den Februar die Ereignisse um Corona nur nebenbei verfolgt. Ich habe die bürgerliche Berichterstattung über die Ereignisse in China gelesen, also erst den Vorwurf, da sei etwas lange verheimlicht und ärztliche Erkenntnisse staatlich unterdrückt worden, und dann der plötzliche Schwenk, der Vorwurf, da seien drakonische Maßnahmen ins Werk gesetzt worden, die in einer Demokratie undenkbar seien. Ich kenne mich also mittelprächtig aus bei Autoren wie Thomas Konitsch oder Stefan Lessenich und Ulrich Brandt und einigen mehr. Die sind mir vertraut. Aber wenn ich es richtig sehe, haben sie alle oder fast alle und auch die linken Zeitschriften, die ich lese, eine Pandemie dieses Ausmaßes nicht antizipiert, nicht im Blickfeld gehabt, nicht erwähnt. Heute sind uns, also einige Monate später oder vielen von uns, ja die Ergebnisse und Prognostiken der WHO, auch die der Gates-Stiftung und kritischer marxistischer Forscher und Warner inzwischen bekannt, zum Beispiel Rob Wallace. Wallace schreibt, und ich zitiere hier nur einige verallgemeinernde Noten von ihm aus dem Vorwort und dem Text: Unsere zugrunde liegende Annahme ist, dass die Ursache von Covid-19 und ähnlicher Erreger nicht auf den Auslöser einer Infektion oder ihren klinischen Verlauf beschränkt werden kann, sondern in den ökosystemischen Verhältnissen liegt, die unter anderem das Kapital seinen Interessen gemäß gestaltet. Ein effizientes Gegenprogramm geht weit über die Bekämpfung eines bestimmten Erregers hinaus. Auch wenn wir keine Absicht dahinter sehen, ist die ganze Produktion doch perfekt organisiert und die Evolution von Krankheitserregern und ihre anschließende Übertragung zu beschleunigen. Genetische Monokulturen, Schlachtvieh, Pflanzen mit nahezu identischem Erbmaterial beseitigen die Brandschienen gegen Epidemien durch die Immunreaktion, die in vielfältiger Population Übertragung verlangsamt hat. Wir entfesseln Naturkräfte, die wir nicht beherrschen. Nichts garantiert, dass der nächste Erreger nicht noch tödlicher sein wird und die nächste Pandemie kommt mit Sicherheit. Dieser kurze Auszug sollte vorangestellt werden und ich sage an dieser Stelle, ich zögere, solche sehr weitreichenden Formulierungen auf meine Fahnen zu schreiben. Meine politisch begründete Scheu vor apokalyptischer Zuspitzung ist, glaube ich, aus guten Gründen groß. Aber in Erwägung ziehen müssen wir, wo die aktuelle Pandemie, was die direkten und mittelbaren Opferzahlen noch nicht abzuschätzen sind und die ökonomische Dimension ebenfalls nicht, dass es eine Tendenz zur Wiederholung in geringeren Abständen geben kann. Ich glaube auch für die Herrschaft, also für die höchsten Spitzen der Staatspolitik, war diese Krise eine unerwartete. Ich weiß, neben den schon erwähnten Studien von WHO gibt es ein Dokument, das dieser Aussage zu widersprechen scheint. Das ist die inzwischen wohl berühmte Bundestagsdrucksache aus dem Jahre 2013, die ja mit wesentlich mehr Toten als bislang eingetreten sind in Deutschland rechnend, eine mögliche Pandemie dieses Ausmaßes erwogen hat. Das stimmt. Aber so etwas zu ignorieren, so etwas ist geradezu der Marktwirtschaft und ihren Ideologen immanent. Der Kapitalismus muss sich sozusagen mit einem unbegründeten historischen Optimismus ausstatten, dass es schon irgendwie gut gehen wird, dass so etwas nur alle 100 Jahre, also absehbar gar nicht, passieren könnte und dass es schon dann irgendwelche technisch-medizinischen Maßnahmen geben werde und sich irgendein Katastrophenplan fände.
Making deadlines, I fell.
erlaube mir einen Schnitt, um daran zu erinnern, was linke, linksradikale prägte, bevor die heute zur Diskussion stehende Dimension uns klar wurde. Mein Freund und Bühnenpartner Thorsten Mense schrieb damals in Konkret: Das Grundrecht auf Asyl ist angesichts der realen Chancen, dieses Recht in Anspruch nehmen zu können, zur Farce verkommen. Die Frage war daher nicht ob, sondern nur wann Europa auch unter Einsatz von Schusswaffen Menschen auf der Flucht dieses Recht verwehrt. In Zusammenarbeit mit nationalistischen Bauern und rechtsextremen Milizen haben die griechischen Sicherheitskräfte die Faschisierung der europäischen Flüchtlingsabwehr vollendet und ernteten dafür Lob von der deutschen EU-Präsidentin. Die Barbarei ist kein zu verhindernder Zustand. Wir stecken längst mittendrin. Dies ist keine neue Erkenntnis. Doch haben wir das Bewusstsein darüber ebenso ausgesperrt wie die Geflüchteten. Ich bitte bei jeder weiteren Zeile oder all meiner Ausführungen, diesen Zusammenhang zu beachten. Die überwältigende Zustimmung der Deutschen zum Regierungshandeln in der Corona-Krise ist immer auch eines zu dieser barbarischen Abschottungspolitik. Sie ist untrennbar. Sie steht auf keinem anderen Blatt. Es stimmt ja, ich mag dieses Land und seine Leute nicht. Und diese wohlstandschauvinistische Grundstimmung, dieses, ja nun wirklich selbst genug Sorgen, diese provinzielle Ignoranz gegenüber dem Elend in der Welt, dieses hemmungslose Geflänne von gut situierten Mitgliedern gehobener Schichten in jedes sich bietende Mikrofon, angesichts einiger Unbequemlichkeiten des Homeoffice, fand ich mehr widerlich als mitleidserregend. Drittens, die kurze Phase des nationalen Konsens mit den Bildern und Tatsachen aus Italien und den schon erwähnten Szenarien des wahrscheinlich durchgestochenen Dokuments aus dem Innenministerium, das ich in der Substanz als wahr ansehe, kam es zu diesem demonstrativen Schulterschluss aller Parteien im Bundestag. Kurz und sehr viel Graduelles vernachlässigten. Dem Staat wird abgefordert oder aufgetragen, für die Katastrophen, deren Miturheber er ist, den passenden Katastrophenplan zu besitzen bzw. zu entwickeln. Das hat er, was Deutschland betrifft, selbst erkannt und jedenfalls im Vergleich einigermaßen plausibel bewältigt. Das ist Momentaufnahme, nicht Blick in die Zukunft, denn die Zeit des fürsorglich-autoritären weicht ja einer anderen. Im Vergleich also viertens. Und wenn man vom Vergleichen spricht, bedenkt immer das Vergleichen, ist bekanntlich eine vergiftete Angelegenheit. Denn es neigt dazu, sich den bestehenden Alternativen unfrei zu unterwerfen und es neigt dazu, vom kleineren Übel auch noch zu schwärmen. Dennoch vergleichend sei festgestellt, überall, wo die Staatspolitik temporär oder dauerhaft die Gefährlichkeit des Virus entgegen besseren Wissens geleugnet hat oder auf Herdenimmunität setzte, also Trump, Bolsonaro, Johnson und so weiter, sind auch nach kapitalistischer Maxime unnötig viele Menschen krepiert. Auch für das als Vorbild gehandelte Schweden gilt diese Aussage. Die meisten, fast alle Staaten haben schließlich ähnliche Maßnahmen ergriffen, also etwa auch Russland, Kuba, Venezuela, Israel, bei sehr unterschiedlicher Einsetzung von früherer oder späterer Lockerung, was in der Lenken jeweils Akzeptanz bei den diesen Ländern zugehörigen Fans und Apologeten erzeugte. Wo absolute Armut herrscht, enge Slums und kein Gesundheitssystem, wird zukünftig noch mehr als heute ungebremst und ungezielt krepiert. Meine Erwartung ist das. Pauschal könnte man vielleicht sagen, es ist weltweit Domäne der extremen Rechten, die staatlichen Restriktionen eher bekämpft zu haben, mit dem Argument, es handelte sich nur um eine Grippe oder dem typisch rechten Postulat der heroischen Opferbereitschaft. Ich weiß nicht, ob ich diese Formulierung halten kann, denn die Ausnahmen sind doch recht zahlreich. Und als Haupttendenz würde ich trotzdem diese These wagen. Jedenfalls haben die beiden Studien, die beiden in Nature veröffentlichten und dann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorgestellt, die zu errechnen versuchten, was ohne Maßnahmen, ohne Staatspolitik passiert wäre, einen Anteil von Wahrheit. Sie sind nicht Wahrheit, weil erstens das Verhandelte nicht präzise antizipierbar ist und wahrscheinlich zweitens die Menschen sich ohne staatliche Maßnahmen auch jedenfalls graduell deutlich vorsichtiger verhalten hätten. Aber die erste Studie sagt, die untersucht China, Südkorea, Italien, Iran, Frankreich und die USA und machen in ihrer positivistischen Berechnung die Wahrscheinlichkeit auf, dass ohne Staatsmaßnahmen 62 Millionen Infizierte in diesen Staaten bis zum späten Frühjahr gegeben hätte. Und die zweite Studie beschäftigt sich mit Europa und geht aus von 4% Infizierten und einer Todesrate von 1%. Nach dieser, wie gesagt, so schematisch positivistischen Berechnung hätte es 3 Millionen Tote geben können in Deutschland, alleine 560.000 bis Mai. Das sind zu große Zahlen, das weiß ich. Aber ich beziehe diese Tendenz in mein Denken ein.
Now I fix and I just feel sick.
Staaten bewirtschaften ihr Menschenmaterial. Dies auszuführen ist jenseits aller Dankbarkeit oder gar Staatsfrömmigkeit. Der Staat zur Gewährung der Kapitalakkumulation, zur Bewirtschaftung und Verwaltung des Menschenmaterials handelt durchaus immanent richtig und befördert zugleich Konsens und Loyalität der Untertanen, wenn er die Zahl der Toten begrenzt und die Reproduktionsfähigkeit der Lohnabhängigen sichert, auch gegen einzelne Sektoren oder Fraktionen des Kapitals. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass Lebensrettung oder Gesundheit das staatliche Prinzip im Kapitalismus wäre. Wir wissen ja, was Soldaten geloben müssen, in welchen Branchen Lebenserwartung gering ist oder wie Armut früher sterben macht. Wir kennen die Krebserkrankung rund um Atomkraftwerke und selbstverständlich die Toten auf den Fluchtrouten und im Mittelmeer. Sechstens, das Versprechen der Regierung und die Linke Chancenlosigkeit. Linke haben, ich möchte mal sagen, notorisch, routiniert oder weil sie das immer machen, große Chancen und endlich die Möglichkeit, Hegemonie in diese Krise projiziert. Hier zunächst, die Zustimmung zur Regierung hatte ein wesentliches Motiv. Sie führe uns mit den als notwendig erachteten Entsagungen und Opfer durch ein Tal mit möglichst wenig Toten, damit es werde, wie es vor dem Ausbruch war, mehr noch. Sie verspricht uns, wir werden gestärkt daraus hervorgehen. Zunächst bemerkenswert, die schlichteste Form der Subversion, die auch noch ziemlich leicht gemachte Krankmeldung per Telefon, war kein relevantes Phänomen. Von den 45,2 Millionen abhängig Beschäftigten arbeiteten in den ersten Monaten 40, später 35 weiter wie unsichtbar. Ich spreche hier nicht von den wirklich relevanten Berufen im Gesundheitswesen, in der Altenpflege und sowas. Malocht wurde, wenn nicht staatlich untersagt, wo nicht Lieferketten gerissen oder die Nachfrage weggebrochen war. Hubertus Heil sagte ja, und das stimmt ja, wir haben keine Produktionsstätten geschlossen, wie in Spanien und Frankreich. Bei uns gab es Absatzschwierigkeiten und Engpässe wegen unterbrochener Lieferketten, aber das Produzieren war in Deutschland nicht verboten. Erschütternd. Keine Spur von Hedonismus oder von Verweigerung des Risikos eines möglichen Opfers. Welch Antagonismus zu Georg Kreislers wunderschönen Lied über die Mordfantasien eines Kellners im Angesicht der Hässlichkeit seiner Gäste. Ich weiß ja um die gesellschaftliche Resonanzlosigkeit der These, die ich hier vertrete. Aber jedes linke Zukunftsversprechen muss in den hochindustrialisierten Regionen die Minimierung, die Transformation, die Verlangsamung der Arbeit zum Gegenstand haben. Wer lebenslang arbeiten muss, um nicht zu verelenden, bleibt Sklave. Natürlich haben Linke und Humanisten die Wohnverhältnisse, das System des Subunternehmertums in der Fleischindustrie kritisiert. Aber um das mal zu sagen, dieses ungeheure Arbeitstempo dort, dieser menschenvernichtende, jede Kreativität austreibende den Menschen sein Menschheit raubende Akkord ist es, der abgeschafft gehört. Wie für Spargelstecher und Gurkenpflanzer und so. Nicht nur die Abstände am Band. Siebtens, ab Mai weht ein anderer Wind. Am Anfang stand die Botschaft Einhaltung aller Erlasse. Am Anfang stand auch die moralische Erbauung. Durch allerlei Inszenierung des großen sozialpartnerschaftlich volksgemeinschaftlichen Via des Burgfriedens. Dem haben Linke oft und gut und durchaus zu meiner Zufriedenheit richtig widersprochen. Auch die relative Ausschaltung der Entwarner und Verharmloser, also der Alternativ-Virologen oder Wodax dieser Welt, aus der großen Presse und den Fernsehsendern stand am Anfang. Ja, das ist vorbei. Der Lockdown oder diese erste Phase, ein Lockdown war es ja nicht, wird nicht in Verruf gebracht. Aber die Botschaft lautet, so einen darf es nie wieder geben. Manche muckten noch auf, das stimmt. Um damit aber kurze Zeit später aufzuhören. Zum Beispiel Katja Kipping im Tagesspiegel Anfang Mai verficht sie die Agitatoren der Exit-Strategie. Das waren damals ja personifiziert Laschet und Lindner am meisten, führten ein Zitat eine zweite Infektionswelle. Und Katja Kipping schreibt weiter, um es zuzuspitzen, auch die Bundesregierung setzt auf Durchseuchung, wenn auch eine abgebremste. Selbstverständlich, sie ist ja Vorsitzende einer sozialdemokratischen Partei, muss sie auch behaupten, ihre Sicht nütze auch der Wirtschaft. Das ist mir jetzt egal. Jedenfalls will sie, dass nicht systemrelevante Produktion runtergefahren wird. All das ist vorbei. Das ist erledigt. Das ist verstummt. Diskurs und faktische Lockerung sind keineswegs nur Reflex auf Hygienedemos und deren Potenzial, sondern sie spiegeln kapitalistische Notwendigkeiten beim Hochfahren und sind das Postulat einer neuen Balance zwischen Wirtschaft und akzeptierenden Opfern. Ich halte die Vorhersage einer bewusst in Kauf genommenen großen zweiten Welle für die größte Wahrscheinlichkeit, soweit mir das zu beurteilen möglich ist. Es gibt gute Gründe, Frankreichs Gegenwart als Deutschlands sehr nahe Zukunft zu denken. Und es gibt gute Gründe, angesichts der geringen Mortalität davon auszugehen, dass das Durchsickern in die sogenannten anfälligen oder Risikogruppen ebenfalls nur zeitverzögert stattfindet. Ich betone nochmal, ich hätte wahnsinnig gerne Unrecht. Unbestreitbar scheint mir jedenfalls, dass nicht zu leugnende Scheußlichkeiten wie häusliche Gewalt doch sehr häufig in instrumenteller Absicht in Anschlag gebracht wurden. Leute, die noch nie ein Wort über die zu kleinen Wohnungen unterer Schichten, proletarischer Schichten verloren hatten, entdecken berechnend und instrumentell, dass es an Auslauf mangelt. Achtens. Die Lage der Lohnabhängigen. Der Lohnabhängigen als Gefangene des Versprechens der Entschädigung aller Entsagung durch Konsum und Lebensstandard ist im Regelfall die relativ beste, wenn die Wirtschaft oder die Weltwirtschaft floriert. Jedenfalls gilt das für die in der Weltmarktkonkurrenz siegreichen Staaten, also auch für Deutschland. Und wenn ich nun mal weder Nationalist noch alternativer Nationalist, also auch kein Verfassungspatriot bin, stehe ich bestimmten Kontroversen und sogenannten Kämpfen mir beobachtend, eher analysierend und zugegeben fremd gegenüber. Ein Beispiel. Der deutsche Staat hat sich, auch wegen des Anspruchs, führende Wirtschaftsmacht zu sein, entschieden, die Lufthansa zu retten. Frankreich und die Niederlande versuchen dasselbe mit ihrem Laden. Die Reinigungskrise auf diesem Feld, die unhintergehbare Tatsache von Überkapazitäten, soll so bewirtschaftet werden, dass andere Fluggesellschaften pleite gehen. Gäbe es diese Ambition nicht, beziehungsweise sollte sie scheitern, dann blieben andernorts Arbeitsplätze erhalten. Na und? Wie schön! Diese eingestandene Hoffnung hatte ich schon beim VW-Skandal. Eine solche Haltung nicht offenbar werden zu lassen, führt nebenbei bemerkt immer dazu, dass Linke gerne vor Zentralbanken demonstrieren wollen und nie vor den Werktoren von VW oder BMW. Im Krisenfall schlägt immer die Stunde linker Staatsmythologisierung. Der Staat wird dann als das eigentlich Bessere, das potenziell Bessere gesetzt. Der Bösewicht ist dann, wie hundertfach zu lesen war, immer der Finanzhai und der Großaktionär, dem sich das eigentlich Bessere leider gebeugt hat. Zitat: Der Staat hat versäumt, seine 9 Milliarden an klare regulatorische Bedingungen zu knüpfen, sagt Bernd Rixinger, und Klaus Ernst aus derselben Partei legt noch einen drauf. Eine Beschäftigungsgarantie wäre das Mindeste gewesen. So wird nicht begriffen oder so soll nicht begriffen werden, dass der Staat selber das Ziel verfolgt, im Rahmen weltweiter Konkurrenz verfolgen muss, durch Schrumpfung und Senkung der Kosten der lebendigen Arbeit den Konzern in die Profitabilität zurückzuführen. UFO, Vereinigung, Cockpit und ehrlich gesagt auch Verdi überbieten sich ja fast, was die Angebote an Lohnverzicht betrifft. Und um das klarzustellen, damit verraten sie nicht die Basis. Die will das. Die hält Plakate hoch, in der sie ihre eigene Verdinglichung präsentiert. I love Lufthansa. Ihre Selbstaufgabe auch noch zur Tugend verklärt. Kranich oder gar nicht. Wenn ich solche Bilder sehe, assoziiere ich nicht, wie ich in der jungen Welt und im neuen Deutschland gelesen habe, erhöhte Kampfbereitschaft, sondern dann stimme ich eher der nüchtern sarkastischen Feststellung von Wolfgang Port, mit denen ich oft auch nicht einer Meinung war, zu. In anderen Ländern, schrieb er, in anderen Ländern weiß man, dass man den Kapitalismus nicht ohne Krise haben kann und die Krise nicht ohne Arbeitslosigkeit. Das könne man durch den Umsturz der Verhältnisse ändern, aber ein Jammerlappen ist, wer sich einließ auf das Spiel um die Größe des Stücks vom Kuchen und dann schreit, wenn er verliert und dem Kapitalismus vorwirft, dass er einer ist. zweites Beispiel. Auch durch tagelanges Nachdenken kommt mir, der ich immer und immer vom Gebrauchswert ausgehe, wenn ich denke, keine Idee, warum ich Interesse an der Rettung der Commerzbank haben sollte. Die Dresdner Bank gibt es auch nicht mehr und Deutsch stört das nicht. Das ist ein Konzentrationsprozess des Kapitals. Oder bereichern die Filialen die Schönheit der Fußgängerzonen. Oder befördern sie die Stadtteilkultur. Oder verliert der Mittelstand vertraute Ansprechpartner. Ganz den Arbeitsplätzen verpflichtet hat die junge Welt auch in diesem Fall personalisierbare Schuldige ausgemacht. Also in diesem Fall den US-Investor Cerberus, der mickrige 5% der Aktien hält. Sie schreibt, es ist zu befürchten, dass letztlich unter dem Druck der Beteiligten Heuschrecken, vor allem die Beschäftigten, die Zeche für das Missmanagement der vergangenen Jahre zu zahlen haben. Es ist furchtbar. Heuschrecken und Nieten im Nadelstreifen. Ohne die, also sagen wir mit den Kommunisten von der jungen Welt im Vorstand und Verwaltungsrat und Aufsichtsrat, blühte die Commerzbank in prächtigen, schwarzen Zahlen. Diese Vorstellung ist irre. Sie verweigert sich, irgendetwas vom Kapitalismus zu begreifen. Und von sehr großem paradigmatischem Gewicht scheint mir das heftig zelebrierte Zerwürfnis zwischen den Betriebsräten der Automobilindustrie und der IG Metall auf der einen Seite und der SPD oder dem SPD-Vorstand auf der anderen, weil diese sich nicht für die Abwrackprämie für Verbrenner stark gemacht haben. Das ist zwar gesamtkapitalistisch rational, aber dieses Zerwürfnis zeigt eine reaktionäre Potenz von dem Trade-Unionismus. Ich weiß nicht, ob das Wort noch geläufig ist, also dem nur Gewerkschaftlichen, ist ja mal historisch von Systemfeinden angekreidet worden. Er gehe nicht weit genug, er berge keine Überwindung der Lohnarbeit in sich. In der speziell deutschen Ausprägung von Sozialpartnerschaft oder in der Selbstverständlichkeit von Co-Management liegt mehr. Ihnen ist auch ein bornierter, auch ein reaktionärer Zug eigen. Die objektive Notwendigkeit, im Bestehenden seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen, hat Arbeiter, als ich noch jung war, AKW-Gegner verprügeln lassen und in dieser Zeit haben Kieler Arbeiter, angeführt von ihren Betriebsräten und der IG Metall, in Kiel für den Bau von U-Booten für das faschistische Chile Pinochets demonstriert. Sich mit diesem real existierenden Bewusstsein anzulegen, das ist linke Aufgabe. Eine wohlklingende und zugleich gefährliche Phrase ist die Forderung nach mehr Mitbestimmung oder mehr Einfluss der Belegschaften, wo Identifikation und Co-Management das Bewusstsein prägen. Herbert Marcuse schrieb dazu mal, wo die Klasse jedoch zur Stütze der herrschenden Ordnung geworden ist, würde ihr Aufstieg zur Kontrolle jene nur verlängern. Um ein krasses Beispiel zu wählen, lässt man nochmal auch aus gegebenen Anlass Revue passieren, als die Frage des strukturellen Rassismus bei der deutschen Polizei zum ersten Mal aus Anlass von Black Lives Matter Thema wurde. Was verlautbarten denn da deutsche Polizeigewerkschaft und Gewerkschaft der Polizei? Und die höchsten Spitzen des DGB, die forderten den blütenweißen Persilschein für alle Zeiten, und zwar apodiktisch und gebieterisch. Und wenn man sich sowas anguckt, wie das Magazin der Polizeigewerkschaft 27, also ganz frisch, zu Leuten, zu denen ich mich verbunden fühle, also Linksradikalen, und das durchliest, dann kann doch die Forderung nach mehr Einfluss der Belegschaft schon übersetzt werden. Das wäre die demokratische Selbstverwaltung des Faschistoiden durch Gleichgesinnte. Das ist keine Übertreibung. Dürften in Deutschland nur Bullen wählen, hätte die AfD die absolute Mehrheit. Das ist keine Übertreibung. Das ist einmal erforscht worden in Hamburg am Beispiel eines AfD-Vorläufers, des Richter Gnadenlos Schill. Da war es so. Aber was ich hier aussprechen will, ist, wenn es eine Gewerkschaftslinke geben soll, mit der ich mich gut verbunden fühle wie bisher, dann muss sie diesen innergewerkschaftlichen Burgfrieden aufkündigen. Ich fordere immer große Sachen und kein Mensch hört mir zu, aber ich habe es gefordert, das ist ja auch gut. Ne? Manchmal möchte man ja solidarisch sein. Ja, möchte man. Wenn es zum Beispiel um die ja wirklich gebeutelten sogenannten Solo-Selbstständigen, also die Tagelöhner im Kulturbereich geht. Ich persönlich kann auch da ein Lied von singen, wie scheiße das ist. Aber deswegen muss doch nicht behauptet werden, auch Kunst sei systemrelevant. Also alles, was ich mache, darauf bestehe ich vehement, ist nicht systemrelevant. Und Kunst, die sich für systemrelevant hält, schafft sich ab. verstärkt aus der Krise hervorgehen wird, ist deshalb kaum präzise zu beantworten, weil ohne Corona zwar nur eine normale Rezession, was ja immer genug Opfer bedeutet, stattgefunden hätte, aber zugleich sich so viele prognostische Fragen auftun, die unterschiedlich viel oder wenig mit der Pandemie zu tun haben. Fragen von Geostrategie und Weltmarktkonkurrenz, etwa ob das Verhältnis von Eindämmung bei gleichzeitigen Kapital- und Warenexport nach China einer größeren Konfrontation weichen kann und was das bedeutet. Oder ob das ähnliche Verhältnis zu Russland, also bisher Sanktionen und Weiterbau der Pipeline, durch eine schroffere Frontstellung Ersatz findet. Oder ob es tatsächlich zu einem Verlassen Großbritanniens der EU ohne vereinbartes Regelwerk kommen wird und welche ökonomischen Auswirkungen das hätte, ob die EU doch einen Zerfallsprozess erleben wird. Diese Fragen werden bekanntlich auch innerhalb der Herrschaft kontrovers diskutiert. Solche Unwägbarkeiten, vorangestellt einige und aus Zeitgründen nur dürre Spiegelstriche. Ja, Deutschland hat die Mittel eines relativen Siegers. Seine Pakete haben ungefähr das Volumen aller anderen EU-Staaten. Damit kann es Maßnahmen zur allgemeinen Förderung der Kapitalakkumulation, Versorgung mit Geld und Kredit im Hintergrund der Banken sogar notwendig, halbfaule Kredite garantieren, Senkung der Mehrwertsteuer und so weiter ins Werk setzen, wie kein anderer europäischer Staat. Von gewaltiger Dimension ist die weltweite Schlacht um die Wasserstofftechnologie, der für das Jahr 2050 ein Umsatz nur in Europa von 800 Milliarden Euro vorhergesagt wird, da auch Japan, China und den USA auf diesem Gebiet gewaltig investieren, ist der Ausgang solcher Schlachten für einen Analytiker immer unprognostizierbar. Das gilt auch für die Automobilindustrie, denn wir wissen ja nicht, bei aller Bezuschussung von E-Mobilität, Infrastruktur und Forschung, welches nationale Kapital hier oder beim autonomen Fahren die Nase vorne haben wird. Keine gewagte Prognose ist allerdings, dass durch Vereinfachung der Produktion größere Teile der Zuliefererindustrie in die Pleite gehen werden. Deutschland wird sein erdrückendes ökonomisches Gewicht in der EU ausbauen, dass man die gewaltigen Vorteile durch den Binnenmarkt und die gemeinsame Währung bedenken mit Italien, auch Frankreich und Spanien, nicht ganz so schonungslos umspringen könnte wie Weiland mit Griechenland. Also jetzt Erpressung mit Alimentation kombiniert, lag im Interesse des ideellen Gesamtkapitalisten und wurde von der Wirtschaft ja auch gefordert. Ich glaube nicht, dass daraus eine allgemeine Tendenz zur Eurobonds und gemeinsamer Schuldenaufnahme erwächst. Ein Gegenmittel gegen rechte Ambitionen, die EU zu sprengen, sind die 750 Milliarden aus Brüssel wahrscheinlich, aber dennoch. Auch weil Deutschland bisher weniger Infizierte und Tote, also weniger Lockdown und Lahmlegung des Wirtschaftslebens hatten, fallen die Schrumpfungsprozesse hierzulande wahrscheinlich signifikant geringer aus. Wenn für Deutschland ein Minus von 6,6% prognostiziert wird, aber für Frankreich, Italien, Großbritannien jeweils so um die 11%, dann sind das jedenfalls bisher schon erheblich unterschiedliche Bedingungen für den antizipierten Neustart. Das bei aller Tendenz zum Protektionismus für Deutschland offene Märkte und Freihandel von ausschlaggebender Bedeutung bleiben, liegt bei der Exportquote, und Export ist nun einmal Reichtumstransfer vom Importierenden in das exportierende Land auf der Hand. Signifikante Einbrüche könnten nie und nimmer von der Binnennachfrage kompensiert werden. Was die Armregion der Welt betrifft, halte ich meinen Alarmismus, den ich kaum zügeln kann, für angemessen. Ohne hier auf einzelne Staaten empirisch einzugehen, also die Unterschiede zwischen Brasilien, Mexiko, Iran, Indien und Südafrika vernachlässigen, müssen wir aus einzelnen Untersuchungen und seriösen Stimmen aus den jeweiligen Ländern davon ausgehen, dass die wirkliche Zahl der Todesopfer ein Mehrfaches der offiziellen Statistik ist. Die Weltgesundheitsorganisation erwartet Hungersnöte biblischen Ausmaßes. Die Zahl der vom Hungertod Bedrohten soll weltweit um 135 Millionen Menschen steigen, in Afrika um 65 Millionen. Reichere Länder haben Lebensmittel gehortet. Nahrung wird unerschwinglich, es gibt Exportverbote und die haben Lieferketten reißen lassen. Mit furchtbarsten Auswirkungen gegen den der Monokultur. Überweisungen von migrantischen Familienangehörigen bleiben aus und so weiter und so weiter. Die immer schon illusionäre Prognose der UNO zur baldigen Halbierung und schließlichen Abschaffung des extremen Hungers sind einfach nur Propagandamüll. Es wird Hungersnöte geben und es wird Hungeraufstände geben. Ob mit emanzipatorisch-solidarischer Stoßrichtung oder ethnisch borniert und in Clanstrukturen verhaftet, weiß man nicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich beides. Alles, was ich hier nur angedeutet habe, schildert Weltmarktkonkurrenz, schildert keinen Zusammenbruch. Der Kapitalismus lebt mit und der Kapitalismus erneuert sich durch die Verheerung, die er mit seinen Krisen selber anrichtet.